preisen, wie groß bist du, mein Gott und mein Herr. Wir wollen anfangen, auch wenn es noch ein paar Minuten vor der Zeit ist. Wir wollen Gott loben und preisen. Kann nicht schaden. Gottes Lob bringt immer Segen. So lasst uns gehen in sein Haus, ihn anzubeten. Wir stehen dazu auf und möchten unser Bestes geben, alle Register ziehen zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung des Herrn. Wir stehen auf und preisen Gott. Lass beten dich jetzt an, Jesus, mein Heiland, mein Retter, mein bester Freund, mein Helfer, mein Heiler, mein Erlöser. Ich bete dich an, Halleluja. Lass uns ihn anbeten. Da, wo du stehst, bete ihn an, preise ihn. Es ist dein Heiland, dein Freund, dein Begleiter, dein guter Hirte, dein Bruder. Halleluja, wir beten dich an, Herr Jesus. Du bist ein guter Heiland. Anbetung sei dir, geliebter Heiland. Halleluja, Halleluja. Er ist alles, was wir brauchen, was wir sind. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir haben einen guten Heiland. Freust du dich, dass du ihn hast? Dass du ihn kennst? Dass du ihm gehörst? Ich freue mich über Jesus. Heute Abend wollen wir über das Ich sprechen. Da, dieses Ich. Nicht über mich und auch nicht über dich, sondern über das Ich. Wege zum verlorenen Ich. Aber bevor ich das sage und das bringe und Gottes Wort bringe und das, was der Herr auf mein Herz gelegt hat, die Botschaft ist ganz einfach. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Weißt du? Johannes der Täufer. Ich muss abnehmen. Ich. Ego. Johannes Matthäus. Oder wer du auch immer bist. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wege zu diesem verlorenen Ich. Christus in mir. Wege zu diesem verlorenen Ich. Aber bevor ich das bringe, möchte ich euch einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier. Und zwar morgen, versteckte Probleme im Leben eines Christen. Du glaubst gar nicht, wie verdorben die Christen sind. In aller Wahrheit. Die glauben, sie sind perfekt, wir sind in Ordnung, ich bin getauft, ich bin geisterfüllt, ich bin in der Gemeinde. Aber versteckte Probleme, Zweifel, ich werde über Zweifel sprechen, ich kann nicht glauben. Sogar die Jünger und etliche zweifelten. Jesus, der auferstanden ist, da und sie sagten, das ist ein Gespenst, das ist ein Geist, das ist nicht der Herr. Zweifel, versteckte Probleme im Leben der Gläubigen. Dann am Sonntag, baue Schutzmauern um dein Leben. Der Teufel versucht, in dein Leben einzudringen, wie auch immer, durch was es auch immer ist. Durch die Schlange, was es auch immer ist, was die Schlange auch immer ist. Gott hat mir ein paar Bilder gezeigt über die Schlange, über die einfach so in diese durch die Ritze durchkommen. Und du glaubst nicht, der Teufel kommt durch jeden Ritz. Und er findet jeden Ritz. So wie die Feuchtigkeit in ein Haus eindringt, wenn da irgendwo was ist, das Wasser findet seinen Weg. So findet die Sünde in unserem Leben den Weg. Ich werde über die Sünde sprechen. Und deshalb baue die Schutzmauer, erneuere die Mauer und dergleichen. Dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, um 16 Uhr wird das Thema sein, Rechten mit dem Experten Gottes. Der Experte Gottes ist der Heilige Geist. Und ich will euch einen anderen Tröster senden und er wird bei euch sein. Nun zuerst zu diesem verlorenen Ich. Wenn ein Rad keine Mitte hat, dann wird es exzentrisch. Und wenn Christen keine Mitte haben, werden die auch exzentrisch. Dann schlagen sie immer nach einer Seite, werden exotisch. Also wenn wir nicht die Mitte haben, die Frage ist, hast du die Mitte in deinem Leben? Ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Du sagst, ja, ich habe Jesus aufgenommen. Aber ist er wirklich das Zentrum deines Lebens? Gottes Wille mit unserem Leben ist, dass aus der Mitte heraus das Leben gestaltet wird. Aus deiner Mitte. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, sagt der Herr. Viele haben diese Mitte verloren und sie versuchen ihr Leben dann aus dem Bauch heraus zu gestalten oder aus dem Kopf. Aber nicht der Kopf und nicht der Bauch, das Herz ist entscheidend. So vieles wird aus dem Bauch gelöst, so aus dem Bauch Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen aus dem Kopf getroffen, aber das ist nicht, was Gott will. Gott will, so du mit deinem Herzen glaubst, nicht so du mit deinem Bauch glaubst und so nicht so du mit deinem Kopf glaubst, mit deinem Herzen wird geglaubt. Und Gott will, dass du das Herz benutzt. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Viele leben, und ich will so ein paar zuerst mal sagen, wie wir unser Ich loswerden, wie wir unser Ich verloren haben. Viele leben nur noch für andere Menschen da. Sie arbeiten für andere, kämpfen für andere, beten für andere, verteidigen andere, vergleichen sich mit anderen und dabei verlieren sie ihre eigene Identität. Der Herr sagt zuerst, finde du den Weg zu dir selber. Was nützt es, sagt Paulus, wenn ich anderen predige und selber verloren gehe? Wenn ich anderen diene, wenn ich andere ermutige und selbst nicht ermutigt werde. Viele arbeiten für die anderen, so wie der reiche Kornbauer. Er sammelt Schätze, das Haus wird voll und die Getreidescheuer werden voll. Und dann sagt der Herr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird das gehören? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? So viele Menschen haben so einen Knacks an der Seele, ihr Ich verloren. Sie haben alles, aber das Wesentliche fehlt. Seit Obama haben wir ein Modewort, wir. Yes, wir kennen. Ja, wir können. Merkel hat es aufgegriffen, wir schaffen Zukunft. Und wir und so weiter, wir. Und Obama hat gesagt, wir sind keine christliche Nation mehr. Wir sind nicht mehr jüdisch und wir sind nicht mehr muslimisch und wir sind nicht christlich, wir sind Amerikaner. Das ist also praktisch wir. Wer ist dieses Wir? Und so viele Menschen verlieren dieses Ich und merken es nicht einmal. Die folgen irgendwelchem Idealismus. Wir. Wir sind Deutsche. Nein. Du kannst sagen, ich bin ein Deutscher. Aber wir? Das sind so viele andere Nationalitäten in unserem Volk. In den Tagen Jesu haben die Leute auch gesagt, wir haben Abraham als Vater. Wir sind Juden. Wir haben die Taufe des Johannes. Wir sind Pharisäer. Wir sind Demokraten. Wir sind Republikaner. Wir. Was bist du? Das ist antichristlich, dieses Wir. Alle eine Sprache, alle gleich, diese Gleichmacherei, so dieser Eintopf, alle, wir sind alle gleich. Wir müssen aufpassen. Du musst du sein. Wer bist du? So sagt der verlorene Mensch, wir. Gott sagt, ich rufe dich bei deinem Namen und du bist mein. Also nicht, wir sind Christen. Wir sind nicht Christen. Ich kann ein Christ sein. Ich habe mich für Christus entschieden. Aber ob alle Deutsche Christen sind, weiß ich nicht. Bezweifle. Weißt du, der Teufel wird die Menschen veranlassen, dass sie einerlei Meinung haben, eine einerlei Sprache sprechen, dass sie eine Nummer sind. Bei Gott bin ich immer noch ich. Und ich muss vor Gott mich verantworten. Was hast du getan? Der verlorene Mensch hat keine Identität, ist so Mr. Nobody. Ist ersetzbar, eine Nummer. Und der Teufel arbeitet mit dieser Gleichmacherei. Ja, wir können. Und das begann mit Babylon, mit Turmbau zu Babel. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Wir wollen. Oder als der Herr Jesus nach Gadara rüberfuhr, zu diesem Besessenen, um den zu befreien, dann schreien die Dämonen, wir sind viele. Das ist also dieses Wir. Wir sind viele. Heute sagen die Leute auch, wir sind Christen. Wir sind Katholiken. Wir sind Protestanten. Wir sind das und wir sind jenes. Was bist du? Hast du dein Ich gefunden? Deine Identität? Weißt du, wir werden zu einer Horde, zu einer Masse. Wir. Gott will, dass du dein Ich findest. Jesus wollte nie ein Wir sein. Er wollte gläubige Individualisten. Er hat jeden Einzelnen, Petrus, Nathanael, Johannes und so weiter, jeden Einzelnen für sich gerufen. Und er hat uns bei Namen gerufen und wir müssen sein sein. Und sie verließen die Netze, nicht wir verließen die Netze, sie, diese Jünger, die Gerufenen. Jeder von ihnen, von den Gläubigen, war ein Einzelkämpfer, ein Idealist. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und alle anderen sich bekehren, wir sich bekehren und ich an meiner Seele Schaden nehme? Unsere Zeit hat alles, also wir als Deutsche oder hier in Europa, der moderne Mensch versteht alles, bloß er versteht sich selbst nicht mehr. Das ist das Problem. Er hat keinen Zugang und keinen Zugriff mehr zu sich selber. Wer bin ich? Er hat die Mitte verloren. Sein Leben macht keinen Sinn. Frag dich mal selber, wozu lebe ich da? Kinder in die Welt zu setzen, zu heiraten, eine gute Zeit zu haben, in Urlaub zu fahren, baden gehen oder irgendetwas aufzubauen, Haus zu bauen. Wozu lebst du hier auf dieser Erde? Wenn du eine Mitte hast, ein Zentrum in deiner Mitte hast, dann hast du ein Ideal, für das sich zu sterben lohnt. Lohnt sich für die Sache, für die du jetzt lebst, auch zu sterben? Kannst du das mit deinem Leben unterschreiben? Du kannst erst anderen dienen und ein Segen sein, wenn du dein verlorenes Ich wiedergefunden hast. Und das ist der große Fehler. Die meisten Menschen haben ihr Ich verloren, abgegeben. Sie haben Angst und aus Furcht, damit sie nicht irgendwie auffallen. Und das ist die große Furcht, damit sie nicht aus der Reihe tanzen. Sie wollen nicht aus der Reihe tanzen. Sie wollen allen recht machen, allen sympathisch sein, allen nett sein, allen gut sein. und dann vergleichen sie sich mit anderen. Wir haben in der Bibel diesen Dichter Asaf. Dieser Dichter Asaf, der sagt, als ich so die Leute anschaute, dann kam ich ganz klein vor. Als ich die Leute anschaute und ich verzweifelte, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Also er hat sich verglichen mit den Gottlosen, wie sind die so gesegnet, wie sind die so reich und so weiter. Und ich verzweifelte. Du findest dein Ich, nicht dein Ego, dein Ich, wenn du ins Heiligtum gehst. Bis dass ich ging ins Heiligtum und dann hat er seine wahre Identität gefunden. Ich bin für Gott wertvoll, ich bin bei Gott was Besonderes, ich bin von Gott geliebt. Bis dass ich ging ins Heiligtum und da hatte er plötzlich eine andere Sicht. Er sah die Menschen nicht mehr mit den Augen des Fleisches, sondern mit den Augen Gottes, wie Gott sie sieht. Und dort findest du in der Gegenwart Gottes dich selbst. Dort vor dem Herrn, wenn du nur noch Gott siehst, wie groß bist du, kein anderer wie er. Und dann findest du dich selbst, dann erkennst du deinen richtigen Wert. Du, ich bin für Gott so wertvoll. Er hat gerade mich geliebt. Für mich hat er seinen Sohn gegeben. Für mich ist Jesus gestorben. Für mich sandte er den Heiligen Geist. Zu mir redet er. Was er zu den anderen macht, ist was anderes. Jeder individuell. Aber zu mir spricht Gott. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht herrlich? Dieses verlorene Ich zu finden. Und dort kannst du dann vor Gott auch selber verantworten, Herr, verzeih mir, da habe ich habe Fehler gemacht. Nicht wir haben Fehler gemacht, wir Deutsche oder wir Amerikaner oder Russen oder Chinesen oder Rumänen oder was auch immer. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Gott sei mir Sünder gnädig. So finden wir den Zugang zu diesem verlorenen Ich. In der Gegenwart Gottes wirst du normal, gesund, ausgeglichen. Dann hört das ganze Verstellen, das ganze Theaterspielen auf, so scheinen, als ob, dass ich was Besonderes wäre. Gott, ich danke dir, dieser Pharisäer. In der Gegenwart Gottes wirst du bescheiden und dort beginnt deine wahre Selbstverwirklichung. Dort musst du nichts aufbauschen, aufblasen, guck mal, ich faste, ich bete, ich danke, ich lobe, ich gebe, ich diene. Oh, Herr, sei mir Sünder gnädig. Eine neue Identität. Du kommst als ein Sünder zu Gott. Einer, der die Gnade findet, das Erbarmen Gottes findet. In der Gegenwart Gottes brauchst du keine großen Worte. Ich. Nein, Herr, ich danke dir. Viele sind sich selbst entfremdet. Das ist der Grund, warum so viele auch zerrissen sind, enttäuscht, verbittert. Die sind so zerrissen. Sie wissen das Richtige, aber sie tun das Falsche. Sie wissen das Richtige. Viele haben ihre Identität verloren. Sie wissen nicht mehr, wer bin ich wirklich. Leute haben den Johannes den Täufer gefragt, wer bist du? Und stell dir mal vor, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, wer bist du? Und Johannes war einer der Größten, in der Bibel heißt es, er war einer der Größten von Frauen geboren. Also Jesus war größer, aber er war der Größte. Und wer bist du? Bist du Elia? Bist du Moses? Bist du Jeremia? Bist du einer der Propheten? Wer bist du? Und weißt du, was dieser Johannes der Täufer sagte? Er wusste, was er ist. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er hat seine Identität gefunden. Und er konnte Gott dienen. Der brauchte kein Priesteramt und kein Priesterthron. Er war ja Sohn eines hohen Priesters. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Wer bist du? Und dann geht's weiter. Jesus fragt einmal seine Jünger so im Vorbeigehen, was sagen die Leute draußen auf der Straße, wer ich bin? Was sagen die Leute, was sagen die Pharisäer, was sagen die Frommen, was sagen die über mich? Und dann sagen sie, etliche sagen, du wärst das und du wärst das und du wärst das. Und Petrus, was sagst du, wer bin ich? Und weißt du, was passiert? Normalerweise kannst du einen Menschen nicht erkennen. Du kannst nicht sich selbst nicht erkennen, du kannst andere nicht erkennen, du kannst auch Gott nicht erkennen. Es sei denn, du hast die Offenbarung des Heiligen Geistes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und weißt du, was der Herr sagt? Fleisch und Blut haben dir es nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Der Geist deines Vaters muss dir offenbaren, wer du bist. Der Geist meines Vaters, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist muss zeigen, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich bin nur ein Diener Gottes. Ich bin nur ein Sprachrohr. Ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Ich bin nur ein verlängerter Arm des Herrn. Und das ist Selbsterkenntnis. Das wahre Ich, die wahre Identität oder die Entdeckung deiner Identität beginnt, indem der Heilige Geist dir zeigt, du bist ein Sünder. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und plötzlich gehen ihm die Augen auf und er erkennt, was mit ihm los ist. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du brauchst diese Offenbarung Gottes über dich selbst. Du brauchst die Offenbarung Gottes über die anderen. Sonst verdammst du die anderen, sonst redest du dummes Zeug über die anderen, sonst beleidigst du die anderen, sonst kränkst du die anderen, sonst verletzt du die anderen. Wenn du nicht die richtige Sicht über die anderen hast, machst du nur Unsinn. Und natürlich über dich selbst auch. Das kommt alles zu dir wieder zurück. So viele leben in einer fremden, falschen Wirklichkeit, weil sie die Offenbarung nicht haben. Und sie haben eine ganz falsche Vorlage für ihr Leben. Viele werden gelebt, anstatt dass sie leben. Ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste. Johannes wollte gar nichts was anderes sein. Er hätte was anderes sein können. Er hätte weiße Kleider tragen können. Er hätte Weizenmehl schön gemahlen essen. Er hätte leckere Speisen essen können. Aber was aß er? Wilden Honig und Heuschrecken. Das war so seine Speise, seine tägliche Speise. Und er taufte am Jordan und nicht in Jerusalem. Er hätte ganz was anderes sein können, aber er hat seine Identität gefunden. Lieber am Jordan, als in den heiligen Gemäuern von Jerusalem zu dienen und die Leute glauben sowieso nichts. Und dort zu räuchern und dort zu opfern. Nein, er wollte lieber im Willen Gottes sein und am Jordan und Heuschrecken essen und wilden Honig essen. Aber er wollte Gott dienen. Wir müssen unsere Identität finden. Und wenn wir unsere Identität finden, dann werden wir bestimmte Dinge nicht mehr wollen. Es wird uns gar nicht mehr am Herzen liegen. Uns wird es nur darum gehen, ich will Gott dienen. Ich will den Willen Gottes tun. Ich will das ausführen, wozu ich gesandt worden bin. Eine Stimme eines Rufers in der Wüste. Dem Herrn die Bahn machen, dass er kommen kann. Viele werden also gelebt, weil sie einfach nichts anderes können und ihnen nichts anderes eingefallen ist. Aber dann wundern sie sich, ich werde so überfordert, bin so gestresst am Samstag, bin nervös, bin krank und so weiter, brauch wieder Ruhe, muss von allem Abstand haben. Warum? Weil sie Dinge tun, die Gott ihnen nicht gesagt hat, dass sie tun sollen. Weil sie über ihr Ich gelebt haben. Anstatt mit Gott zu reden, reden sie mit allen möglichen Leuten. Der Teufel sorgt dafür, damit du ja nicht zu deinem Ich kommst, zu deiner wahren Identität. Er wird alles dran setzen, dass du ja nicht dich selbst findest. Unsere heutige Psychokultur ist auf einem regelrechten Ego-Trip. Jeder versucht, sich selbst zu verwirklichen, dann benutzt er Ellenbogen. Nach dem Gesetz des Dschungels wird einfach nach vorne gekämpft. Aber weiß Gott, leitet uns. Wenn Gott einen Menschen beruft und Gott einem Menschen seine Identität gezeigt hat, er bringt ihn an dem Punkt, wo er ihn haben will. Da brauchst du keine Ellenbogen. Da brauchst du keine Gewalt. Da brauchst du keinen Zwang. Da brauchst du keine Manipulation. Da brauchst du keine Massen, die hinter dir stehen und so weiter. Ein Mensch, der von Gott berufen ist, hat was zu sagen. Johannes, der hat keine Lobby gebraucht, der hat keine Partei gebraucht, der hat kein Kapital gebraucht, der hat nichts gebraucht. Am Jordan stand er da. Leute, tut Buße und lasst euch taufen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da kam ganz Jerusalem schließlich raus. Du siehst, wenn Gott einen platziert hat, wenn Gott einen bestimmt hat, wenn einer sich selbst gefunden hat, wird von Gott auf eine mächtige Art und Weise gebraucht. Warum so viele Menschen nicht gebraucht und nicht gesegnet werden, sie haben ihre Identität noch nicht gefunden. Sie sind auf einem Psychotrip, sie wollen sich selbst verwirklichen und sie merken nicht, dass der ganze Ego-Trip sie blockiert und ständig auf sie selbst schauen lässt. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Ich bin zu schwach, ich bin das und so weiter und so weiter. Man geht immer von sich aus, man ist immer beleidigt, die wollen mich ja sowieso nicht hören, die glauben sowieso nicht an mich und die haben mich sowieso nicht lieb. Weißt du, wenn du auf deinem Ego-Trip bist, bist ständig eine beleidigte Leberwurst. Ständig gekränkt, ständig angegriffen, ständig kritisiert und du merkst es, weil dein Ego nicht gestorben ist. Dieses Ich, dieses Menschliche, dieses Fleischliche, dieses Adamische, dieses ewige Ich. Nicht gestorben. Du suchst deinen eigenen Vorteil, schmorst in deinem eigenen Saft und du verhinderst dich und bringst dich um die Segnungen Gottes, weil du dein Ich nicht gefunden hast. Weißt du, der Mensch vergisst, dass er ein soziales Wesen ist. Dein Ich richtig zu entfalten. Finde dein verlorenes Ich. Das ist meine Botschaft heute Abend. Um dein Ich zu finden, brauchst du ein Du. Um dein Ich zu finden, brauchst du ein Du. Du brauchst einen Bezug, eine Beziehung. Du brauchst etwas. Der Mensch kann ohne den anderen gar nicht existieren. Deshalb hat Gott gleich bei der Schöpfung gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich bin so froh, dass unser Bruder aus Rumänien, der ist jetzt in Deutschland, in Berlin, den habe ich mal im Wannsee getauft. Und jetzt ist er da mit seiner Frau und seinen Kindern heute. Ist doch gut, wir geben einen Applaus. Es ist, damals sind sie 20 Kilometer zum Gottesdienst zu Fuß gegangen, weil sie kein Geld hatten. Das weiß ich heute noch, um dann in den Gottesdienst zu kommen. Aber sie sind angekommen und Gott hat Gnade geschenkt. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und jetzt hat er seine Frau mitgebracht. Ist das nicht schön? Es ist nicht gut. Deshalb ein Ich braucht ein Du. Und ein Ich braucht ein Sie. Das haben sie auch Kinder. Ein Ich braucht ein Sie. Der Mensch braucht, ist ein soziales Wesen, braucht Zuwendung, braucht Rat, braucht Anerkennung. Aus dir wird nichts, ich sage dir die Wahrheit, aus dir wird nichts, wenn du niemanden hast, der dir auf die Schulter klopft und sagt, hast gut gemacht, prima, mach's weiter so. Aus dir wird nichts, wenn dich niemand ermutigt. Dieses Ich, dein Ich braucht jemand, aber du kriegst von niemand Hilfe, es sei denn, du gibst Hilfe zuerst jemand anders. Es sei denn, du ermutigst, du erntest nur das, was du siehst. Du brauchst Rat von anderen. Weißt du siehst, aber vier Augen, fünf, sechs Augen sehen mehr als nur zwei. Und du brauchst also Kontrolle. Ist es richtig, bin ich sauber angezogen? Ist das alles in Ordnung so? Stimmt es? Und du musst dich mitteilen. Du kommst nach Hause, du hast vielleicht eine Schlacht geschlagen, du bist geschlagen und du brauchst irgendjemanden, wo du dich ausweinen kannst, aussprechen kannst. Ein Ich braucht ein Du. Aber ich sage dir, der moderne Mensch hat dieses Ich verloren. Der lebt in einer Massengesellschaft und ist einsam. Ich habe keinen Menschen, hat der eine da gesagt in der Bibel. Ich habe keinen Menschen. Und die Frage ist, hast du einen Menschen, der dich versteht, dem du dein Herz ausschütten kannst, wo du nach Hause kommen kannst, kannst sagen, oh, heute habe ich so viel Unsinn gebaut, so viel Unsinn kann gar nicht mehr passieren, was überhaupt passiert ist. Und so weiter. Aber dann jemand, der dich ermutigt und sagt, vergiss es, vergiss die verlorenen Schlachten, wir machen weiter, wir gehen weiter. Das Leben ist zu schade, da jetzt zu jammern und zu klagen. Und wir brauchen jemand. Und ich möchte das Bild, weißt du, die Juden haben damals immer ein Zeichen von Gott gebraucht. Jesus, gib uns ein Zeichen für uns. Und dann sagt Jesus, ich gebe euch kein anderes Zeichen als das Zeichen Jonas. Und ich möchte auch dieses Zeichen Jonas mit dem Ego und ich und mir und mein und unser und so weiter herausstellen. Jonas ist so ein typisches Beispiel von einem Egoisten, der den Gott zu verwandeln versucht, dieser Jonas. Der sich von Gott abwendet. Und weißt du, ein Mensch, der sich von Gott abwendet, der erste Schritt, Stürme und Schwierigkeiten kommen in seinem Leben. Ein Mensch, der in die falsche Richtung geht, Stürme und Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Und sie werden sogar zur Belastung für andere Menschen, zur Familie, Belastung für Gemeinde, Belastung für die Gesellschaft, Belastung für die ganze Schiffsmannschaft. Jonah wurde eine Belastung für die ganze Mannschaft, die auf dem Schiff war. Nur wegen Jonah war dieser große Sturm. Also euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Und dann zuerst einmal arbeitet Gott an den Jona, bevor er Jona benutzt als Segen für andere. Und dann geht er und sagt, ich werde es machen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Gott lässt mich noch sterben. Glücklicherweise, der Fisch hat mich nicht aufgefressen, wieder ausgespuckt. Und dann geht er nach Ninive und predigt. Und die Leute nach drei Tagen machen Buße und bekehren sich. Und dann setzt er sich unter einem Strauch, aber da war gar kein Strauch, setz dich hin und ich will mal sehen, was mit Ninive passiert, ob wirklich das Wort Gottes in Erfüllung geht. In 40 Tagen geht Ninive unter. Weißt du, jetzt kommt der Prophet. Ja, weißt du, der Prophet hat gesagt, in 40 Tagen Ninive geht unter und Ninive ist nicht in 40 Tagen untergegangen. Ninive ist erst in 120 Jahren untergegangen und nicht in 40 Tagen, weil die Leute Buße getan haben. Weißt du, wenn man manchmal Weissagungen ausspricht und die sind jetzt für eine Situation und die Leute akzeptieren das, Leute nehmen das an, Leute beherzigen das, Leute tun Buße und Gott ändert seine Meinung, schiebt das hinaus. Und erst nach 120 Jahren ist Ninive untergegangen. Aber das ist nicht meine Botschaft. Dann sitzt unser Jonah und sagt, das will ich jetzt mal genau sehen. Ich will sehen, wie Ninive untergeht. Und dann lässt Gott von unten so einen schönen Rizinus wachsen, weißt du, so einen schönen Baldachin und überdeckt alles. Oh Gott, ich danke dir, du hast mich doch lieb, ich bin doch dein Prophet und du hast mich doch nicht verstoßen. Du siehst meinen Weg zum verlorenen Ich, Jona, das Zeichen Jona. Und oh Gott, du segnest mich, du hast mich doch so wunderbar lieb. Danke, Vater. Am nächsten Morgen kommt so ein Wurm und Ostwind und dieser Rizinus, so schnell wie er aufgewachsen ist, so schnell ist er wieder zusammengeschrumpft. Das eine war von Gott und das andere war vom Teufel wahrscheinlich. Ja, so, ja, oh, das war der Teufel, dieser Wurm. Gott will zeigen. Ich habe in Süddeutschland einen Pastor gehabt und er Zeugnis gegeben. Der war, früher fuhr man so billige Autos, natürlich im Glauben alles. Und der fuhr nach Hause und hat wirklich nicht viel zu essen gehabt. Und was passiert? Da springt ein Hase rein und er überfährt den Hasen und nimmt den Hasen mit und sagt: Geschwister, guck mal, so treu ist Gott, ich diene dem Herrn und der Herr hat unterwegs mir einen Hasen gegeben und Kinder, wir haben jetzt was zu essen. Passiert. Nächste Woche fährt er die gleiche Strecke, springt wieder ein Hase rein, aber dann reißt ihm das Bremsseil und er ist im Graben. Jetzt einmal war der Hase von Gott geschickt und einmal war der Hase vom Teufel. Du siehst, und so war es auch mit Jona. Und Gott zeigte, guck mal, ich kann's. Und jetzt sage Dank alle Zeit für alles und immer zu. Und wir müssen lernen, das eine wie das andere, es war vom Herrn. Und der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Wie finde ich meinen Weg zu mir selber? Gott lässt den Jona ziehen, ohne ihn aufzuhalten und ihn aufzugeben, wie der Vater seinen Sohn, auch als er auch dann zurückkommt, klagt ihn auch gar nicht an, gebraucht ihn wieder in Nineveh und so weiter und segnet ihn sogar mit dem Rizinus. Wahre Selbstannahme führt zu Selbstweggabe. Wenn du dich annimmst, bist du bereit, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bist du bereit zur Selbstweggabe. Du kannst beides. Weißt du, du kannst hoch sein und niedrig sein. Du kannst haben und nicht haben. Wer von Gott angenommen wurde, der wird auch die Fehler, seine Fehler und auch die Fehler anderer nicht überbewerten. Und das ist ganz arg wichtig. Selbstannahme. Du wirst nicht sofort mit dem Finger zeigen und guck mal die Frau an. Aber drei Finger zeigen auf dich zurück. Guck mal an. Du wirst niemand mehr verdammen. Du wirst vorsichtig sein mit Verurteilen. In der Bibel heißt es, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr gemessen. Die, guck mal die an. Nur wer sein verlorenes Ich gefunden hat, der kann vergeben, der kann übersehen, der kann großzügig sein, der kann lieben auch die, die nicht sympathisch sind. Jona ist nur von Gott weggelaufen, weil er nicht nach Ninive gehen wollte. Er wusste, was für Banditen die Leute in Ninive sind. Das sind brutale Menschen, die gehen über Leichen. Und die sollen verschont werden? Nein. Ich muss vorstellen, Jona wäre im Dritten Reich zum Hitler geschickt worden, nach Berlin. Das wäre genau das Gleiche. Denn die Assyrer waren nicht besser als die Leute im Dritten Reich. Die gingen über die Leichen, die haben sogar Räder gehabt, wo die Leute zerfleischt worden sind in der Kampfarena und sind brutal gewesen, bis geht nicht mehr. Und zu denen soll er hingehen und sagen, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gütig. Und dann muss er muss sich bekehren. Bevor du andere bekehrst, musst du selbst bekehrt werden. Und zwar von Gott bekehrt, von diesem Rizinus. Weißt du, Gott gibt und Gott nimmt's wieder. Gott gibt und Gott nimmt. Und jetzt, wie reagierst du drauf? Wege zum verlorenen Ich. Zuerst einmal, bevor ich diese wahren Wege dir aufzeige zu deinem verlorenen Ich, will ich zuerst mal die ganzen Irrwege aufzeigen. Ganz besonders werde ich heute, ich habe ja jedes Mal was anderes gegeißelt. Und ich nehme auch wieder so eine Geißel heute und möchte einige heilige Kühe schlachten. Ich möchte Esoterik in den Raum stellen. So viele Leute suchen über die Esoterik zu ihrem Ich zurückzufinden. Im esoterischen Bereich. Und ich sage euch eines, Esoterik ist ein Angriff auf Gott, auf dein Ich. Und Esoterik zerstört dein Ich. Dazu gehört natürlich Spiritismus, Okkultismus, New Age und all diese Dinge. So, der Teufel greift das göttliche Ich in dir an, verdreht alles, belügt dich nach Strich und Faden. Der Mensch ist Gottes Geschöpf, aber die sagen, du bist Gott. Und du schaffst deinen eigenen Gott und so weiter. Du bist zwar das Ebenbild Gottes, aber du bist nie und nimmer Gott. Aber gerade in der Esoterik wird gelehrt, dieses göttliche Ich, dieses universelle Ich, dieses Welt-in-Ich. Esoterik ist für mich nichts anderes als eine Art Hollywood-Theologie. So Schein der Gottseligkeit. Sich was einbilden, einreden, aber die Kraft fehlt. Diese Hollywood-Theologie. Satan hat die Menschheit belogen und belügt sie weiter und die meisten merken es nicht. Da wird dir etwas vorgespielt, vorgegaukelt, vorgemacht. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist diese alte Lüge. Ihr werdet sein wie Gott. Adam und Eva insbesondere. Und dann nabelt sich das Ebenbild Gottes von Gott ab. Und der Teufel arbeitet daran mit Halb- und Dreiviertelwahrheiten. Die Schlange sagte, und was sie sagte, das stimmte. Das war der Plan Gottes. Ihr werdet so weit werden, aber nicht auf eure eigene Kraft, nicht durch eure eigene Anstrengung, sondern mit Gottes Mitwirken, mit Gottes Hilfe, durch den Heiligen Geist. Aber, und genau das ist diese falsche Selbstverwirklichung, ich mache jetzt. Jetzt bin ich schon gleich größer. Habe ich andere Übersicht. Ich steige hinauf auf den Thron und ich erhebe mich über Gott. Und genau das ist, was der Teufel gelehrt hat, den Adam und die Eva, sich über Gott zu stellen. Und der moderne Mensch stellt sich über Gott. Ich bin Schöpfer. Ich bin kreativ. Du bist das, wenn Christus in dir ist. Die nehmen dann Bibelverse vom Apostel Paulus, ich vermag alles. Aber die nehmen nicht durch Jesus Christus. Ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Da werden immer so Halbwahrheiten, Dreiviertelwahrheiten oder 99% Wahrheiten und 1% Gift ist Gift und Lüge. Ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch sollte aufsteigen, aber eigenmächtig, gewaltsam, ohne dem Wirken Gottes, ohne der Hingabe an Gott, ohne Gehorsam. Esoterik ist nichts anderes wie Selbstmachen, sich selbst verwirklichen ohne Gott. Und das führt zu Ego, zu Egoismus. Das ist nicht der göttliche Weg, sondern du driftest noch weiter ab. Je mehr du dich mit Esoterik beschäftigst, diese Selbstverwirklichungsphilosophien, welche auch immer, desto mehr entfremdest du der Wirklichkeit. Und ich kann dir schriftlich geben, ich kenne die Leute zu genügend. Wenn du Esoteriker länger beobachtest, sie werden mit der Zeit komisch, sie werden mit der Zeit unumgänglich, sie werden mit der Zeit wirklichkeitsfremd, da stehen sie irgendwo, da machen sie Fuchteln und bewegen sich und alles Mögliche, um sich selbst zu verwirklichen in aller Liebe. Die Menschen suchen die Wahrheit. Aber sie sind auf dem Holzweg. Sie gebären sich merkwürdig. Sie werden dann mit der Zeit hart und brutal und unglücklich, lieblos. Und wenn es nicht klappt, dann verzweifeln sie letztendlich. Und dann werden sie depressiv und am Schluss nehmen sie sich in den Strick. Also eigentlich, wer sich mit dem Teufel einlässt, ist suizidgefährdet. Denn du kannst dich nicht verwirklichen ohne Gott. Der Teufel belügt die Menschen, erzählt ihnen etwas und treibt sie zur Verzweiflung. Ihr könnt es. Wir können's. Yes, wir können. Aber guck mal, was hat unser amerikanischer Freund gemacht? Yes, wir können. Aber wie weit ist er gekommen? Auch ihm sind Grenzen gesetzt. Yes, wir können. Ihr werdet's. Ihr schafft es. Und wir wollen einen Turm bauen bis in den Himmel. Und was ist das Ergebnis gewesen von dieser Baugesellschaft? Verwirrung. Niemand kann auf Dauer mit einer Lüge leben, sich was vorspielen und vormachen. Und das ist, warum der Teufel die Menschen in Verzweiflung treibt. Du kannst dein Ich ohne Gott nicht verwirklichen. Ohne Gott. Ohne Gott wirst du am Schluss ein Dämon, ein Teufel. Tut mir leid. Du bildest dir ein, du wärst Gott. Aber du bist eine Fratze von Gott, aber nicht Gott. Dein Ich kannst du nicht durch Psychotraining verwirklichen. Da verwirkst du dein Ich. Im Gegenteil, also du zerstörst es. Und dann wirst du am Schluss ein Antichrist, ein Atheist, ein Gottloser. Am Schluss sagst du, hört mir auf mit dem ganzen Quatsch, das bringt nichts. Weil du merkst, du schaffst es nicht. Ihr könnt ohne mich nichts tun. Das gilt für jeden Menschen, wer es auch immer ist. Aus der Verdammnis kommst du ohne Jesus und den Heiligen Geist nicht raus. Wir sind verurteilt, wir sind gefallen, wir sind in der Grube. Versuch dich an deinen Schnürsenkeln dich hochzuheben. Wenn du das schaffst, glaube ich an Selbstverwirklichung. Wenn du schaffst, dich an deinen Schnürsenkeln oder an deinen Ohren dich hochzuziehen, dann glaube ich's. Aber das schaffst du nicht. Kenne ich noch niemand. Wer was werden will, der muss sich an jemand anders wenden. Wir müssen um Hilfe rufen. Aus dieser Grube, in der du und in der wir Menschen gefallen sind, kommen wir von uns selber nicht mehr raus. Uns muss jemand das Seil zuwerfen, das Rettungsseil. Wer Jesus nicht will, der gibt sich mit der Esoterik ab, mit Spiritismus, mit Magie, mit Okkulten, mit Dämonen, mit Aberglauben und so weiter. Er sucht immer einen Ersatz für den Heiligen Geist, wer Jesus nicht will. Und da wird der Mensch dann zum Räuber, bedient sich selbst in seiner Selbstverwirklichung, zerstört sich eigentlich alles. Der sagt, ich. Und dann geht diese Maschine los, ich. Jesus wird immer mehr entwertet, das Erlösungswerk immer mehr verleugnet und verachtet, das Kreuz will man nicht mehr, das Blut will man nicht, das wird alles entwertet, entwürdigt und geschmäht, braucht man nicht, das ist alles falsche Religion, das ist alles katholisch, das ist alles judaistisch, das ist alles, was weiß ich, woher das alles kommt, das wollen wir nicht, das ist alles Rom und Papst und so weiter, dann findet man immer wieder so eine Ausflucht und so ein Verdammnis und sagt, das haben die alles erfunden, Menschen haben die Bibel geschrieben, freilich haben die Menschen die Bibel geschrieben, aber getrieben vom Heiligen Geist. Diese Leute, die die Bibel geschrieben haben, die haben die Bibel geschrieben, weil Gott sie angeleitet hat. Weil sie wussten, in mir wohnt nichts Gutes. Wie willst du dich selbst verwirklichen? Ich, elender Mensch, Römer 7. Wer wird mich erlösen? Wer kann mich erlösen? Und dann Römer 8. In Römer 8, der Heilige Geist, oh, da ist nichts mehr Verdammliches bei denen, die in Jesus Christus sind. Total umgewandelt. Ich, elender Mensch. Und das ist der Mensch ohne Gott, ohne Bibel, ohne Glauben, ohne Jesus, abgeschnitten von allen Quellen des Lebens. Jesus ist der Weg, die Brücke zum Vater, zu der Urliebe, nach der die da drüben immer die ganze Zeit reden. Diese Urliebe. Zu dem Ursprung. Jesus war vor Grundlegung der Welt und er kann uns, und der Heilige Geist bringt uns zurück zum Ursprung aller Dinge, noch vor Grundlegung der Welt. Das ist diese wahre Verwirklichung. Dann nimmt der Heilige Geist und sagt, komm her, bleib hier nicht stehen bei deinen Eltern, bleib nicht stehen bei der Sünde, bleib nicht stehen bei der Welt, bleib nicht stehen bei der Gesellschaft, bleib nicht stehen bei deinem Versagen, komm, wir gehen hinauf zum Berge Gottes. Und dann kommst du dort an und dann siehst du, der höchste Berg im Neuen Testament ist Golgatha. Das ist der höchste Berg. Nicht Mount Everest und nicht Sinai, Golgatha. Lasten verschwinden auf Golgatha. Sünden verschwinden auf Golgatha. Krankheiten verschwinden auf Golgatha. Das ist der höchste Berg. Kommt und lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Wer Jesus ablehnt, für den gibt es keine göttliche Selbstverwirklichung, höchstens eine ewige Selbstvernichtung, Selbstruinierung, was so alles ist. Die ganzen Positivdenker der Esoterik und dergleichen verdrehen alles, was Jesus gesagt hat. Entweder versuchen sie, sie zu widerlegen oder verwässern oder aus dem Zusammenhang herauszureißen, was auch immer ist. Wer Jesus nicht anerkennt, der steht unter einem Muss-Gesetz. Ich muss. Und am Karma, Reinkarnation. Wer die Erlösung Jesu nicht will, der fängt an sich zu arbeiten, aufzuarbeiten. Du musst deine Fehler aufarbeiten, aber ohne Gott kannst du deine Fehler gar nicht aufarbeiten, weil du sie gar nicht siehst. Dir muss er zeigen. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Weißt du, der Teufel öffnet die Augen, dann kriegst du die Augen nicht mehr zu. Aber der Herr, wenn er dir die Augen öffnet, kannst du wieder die Augen verschließen und nicht mehr sehen. Und dann fangen sie alle möglichen Tricks und Techniken. Wer Jesus als Erlöser ablehnt, der wendet sich all den möglichen Neuoffenbarungen, um diesen göttlichen Urfunken aufzufangen, diese Urwahrheit. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat der Herr gesagt. In der Esoterik geht es um die Ganzheitlichkeit und da wird am Schluss Gut und Böse gleichgestellt. Und das ist das große Verderben. Der Teufel wird sogar noch selig da drin, bei dieser Ganzheitlichkeit. Gut und Böse, alles zusammen, das wird alles gut werden. Das gehört zusammen und der Luzifer hat mehr Macht wie Gott bei denen nachher, bei dieser Ganzheitlichkeit. Du siehst also, wo das hinführt, Gut und Böse. Der Herr muss dich erlösen von dem Übel, von dem Bösen und das ist diese Ganzheitlichkeit. Und die meisten wollen diese Erlösung nicht vom Herrn und deshalb können sie auch nicht sich entfalten, dieses Ich entdecken. Erlöse uns von dem Bösen, hat Jesus gesagt. Das ist diese wahre Ganzheitlichkeit. Esoteriker versuchen, Jesus und sich selbst zu materialisieren, die Ewigkeit sich zu materialisieren, Gottes Plan zu vergeistlichen, Gott will, dass die Sünder sich bekehren und selig werden, dass sie ihre Sünden bekennen und Frieden bekommen. Und erst aus der Erlösung heraus, wir müssen erlöst, herausgerissen werden, verpflanzt werden, umgetopft, versetzt an himmlische Orte. Wir müssen aus dieser Erde, von dieser Erde gelöst werden. Aber du kannst nicht fliegen, du kannst dich nicht hochheben. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber gerade die Esoteriker versuchen hier und jetzt und heute, klingt verrückt, jetzt, hier und heute, wir sind nicht für diese Welt geschaffen, wir sind für den Himmel geschaffen. Unsere Berufung ist die Ewigkeit, die Herrlichkeit, wir sind für den Thron bestimmt. Und deshalb kommt der Teufel zu Jesus und sagt, all diese Reiche will ich dir geben, mach die Steine zu Brot oder lerne fliegen, spring vom Dach. Esoteriker glauben, dass selbst der Teufel selig wird und sie wollen all diese Ein-Gott-Religionen, Islam, Christentum und Judentum, die hassen diese Religionen, alle Ein-Gott-Religionen. Warum? Weil alle diese Ein-Gott-Religionen hassen den Teufel. Wenn ich schon, mir gefallen die Mohammedaner, die Moslems, die haben einmal im Jahr einen besonderen Tag, so wie wir Weihnachten haben, dann nehmen sie einen Stein, gehen sie um ihre Kaaba und steinigen den Teufel. Die steinigen, und das jedes Jahr. Und deshalb mögen sie all diese Religionen nicht. Satan ist für uns besiegt. Am Kreuz von Golgatha. Und Jesus kommt, um den Satan zu vernichten. Und das können Esoteriker nicht aushalten, weil das nicht in ihrem Konzept passt. Gut und Böse wird alles nochmals zusammenkommen. Das ist Lehre der Allversöhnung. Das in der Esoterik zu Hause ist oder von der Esoterik kommt. Ich weiß nicht, wo das ist. Die Vernichtung des Bösen, auch im Judentum. Da ist überall der Teufel der Urheber der Sünde und des Verderbens. Und wir müssen von dem erlöst werden. Nicht, dass der ein Teil, dass wir das Böse in unserem Leben irgendwo einordnen. Nein, Herr, erlöse uns von dem Übel. Das ist Evangelium, Erlösung. Er kam, um sein Volk zu erlösen, die vom Satan überwältigt worden ist. Luzifer hat sich über Gott erhoben. Er wird vernichtet werden, das hat Jesus gesagt. Und das passt. Deshalb mögen die den Herrn Jesus nicht. Meinen Jesus mögen sie nicht, weil Jesus gesagt hat, der Teufel muss vernichtet werden. Und dann Paulus mögen sie erst recht nicht, weil Paulus ja sehr tot, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, auch wieder so ein Extremist war. Und der Teufel ist besiegt. Und dann schreibt er, wir haben die Vollmacht und die Autorität, Fürstentümer und Gewalten zu zerstören und wir haben das Schwert des Geistes und alles passt nicht in ihr Konzept. Die nächste Lüge, die der Teufel bringt, zu deiner Selbsterlösung, ist das falsche Christus, falsche Erlöser, diese Selbsterlöser, dass man die Sünde abarbeitet, abbüßt. Jesus kam, um die Menschen von der Gewalt Satans, seinen Lügen und Verblendung zu erlösen. Die New Ageler wollen den Planeten Erde retten, kommt weiter. Alle, die diesen einen Gott glauben, ablehnen, wollen den Planeten retten. Ich denke, jetzt auch die ganze Klimabewegung, die grüne Bewegung, die Friedensbewegung gehört in diese Kategorie. Die wollen die Welt retten. Der hat Gott schon die Erde schon längst durch Jesus Christus gerettet. Wir warten nur noch auf den Tag X, auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und weißt du, gerade diese Leute, die dann die Welt retten wollen, die werden dann extrem. Die kommen dann mit Pflichten. Ich denke nur in dieser Bierlaune, wo ein deutscher Politiker sagte, also warum, wenn ich mit meiner Ente 80 fahren muss, muss der Mercedes auch 80 fahren. In dieser Bierlaune und so weiter. Da war Tempolimit und so weiter, alles 80. Oder all diese ganze grüne Bewegung, ihren Ursprung haben die in der Hölle. Diese Gleichmacherei, alle sollen gleich sein. Alle sollen das Gleiche verzichten. Wenn wir das nicht haben, dann brauchen die anderen es auch nicht. Und dann kommt Gewalt und Zwang, Verbote, Vorschriften. Erlöse uns von dem Übel. Zwang, was es auch immer ist. Der biblische Gott wird ersetzt dann durch Abrüstung, Friedensverträge. Damit geht's, die Menschheit soll überleben. Der Planet Erde wird durch Christus gerettet und nicht durch irgendwelche Techniken. Aber der Mensch versucht alles und dann wird er brutal. Mein Thema ist also Wege zum verlorenen Ich. Es gibt keinen Ersatz für die Erlösung von Gott und Jesus und Christus und Heiligen Geist. Dann kam die feministische Theologie, Gott sei eine Frau. Und dann Mutter, Vater, der du bist im Himmel. Also diese feministische Theologie ist, Gott liebt die Frauen. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Die stehen auf der gleichen Ebene. Da ist also nicht einer mehr und nicht einer weniger wert. Aber der christliche Glaube soll ersetzt werden durch Gaia oder Mutter Erde, durch heidnische Göttinnen wie Isis, Astarte, Demeter oder Hera. Und du siehst also, da fängt das Übel an, der Feminismus. Und niemand kann Gott vorschreiben, wie er sich zeigen soll. Ob er als Mann, Gott hätte auch als Frau kommen können. Aber Gott hat erwählt, dass er in seinem Sohn, in einem kleinen Baby zur Welt kommt, in Bethlehem und als Jude. Der hätte viel schöner in der Schweiz gehabt, als da in Judäa und Galiläa und Samaria und so weiter. Vielleicht viel in Deutschland, da wäre der Herr Jesus viel besser aufgenommen worden. Aber nein, dort wollte er. Und Gott hat sich selbst verwirklicht und Gott lässt sich nicht vorschreiben, was er macht. Johannes, wie viele ihn aufnahmen, diesen Jesus, wie Gott sich offenbart hat, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wie viele ihn aufnahmen, die finden den Weg zu Gott, zu ihrem Ich Bin, zu diesem göttlichen Ich Bin. Die werden mit Gott eins, sie verbinden sich mit Gott, sie erleben Gott, sie bekommen Gemeinschaft, sie bekommen Verbindung mit Gott, Kontakt, sie werden positiv umgepolt. Das Evangelium ist das Positivste in dieser Welt überhaupt. Amen. Es gibt nichts Positiveres als das Evangelium. Und sie entdecken den Vater, sie entdecken die Liebe Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, gab Gott uns Kraft und Autorität und Macht. Und Gott gab uns den freien Willen, wir müssen ihn aufnehmen, uns für ihn entscheiden. Alle Selbsterlösungsreligionen führen in die Irre. Du kannst dich selber nicht verbessern. Ich weiß es, wie schwierig es ist, Rauchen aufzugeben, Trinken aufzugeben, negativ zu denken oder schmutzig zu denken, welche Gedanken auch immer. Du kannst diese Gedanken nicht aussorten. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Du wirst wahnsinnig, wenn du es selber probierst. Du kannst selbst nicht selig werden, kannst dich selbst nicht befreien, kannst dich selbst nicht heilen. Ich bin gesund. Oh, ich bin gesund. Ich bin gesund. Wenn Christus dich nicht berührt hat, kannst du gar nicht gesund werden. Da wirst du durch deine Gesundheitstherapie noch kränker. Gott muss uns heilen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran arbeiten. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Und wenn der Herr dich nicht heilt, können alle Doktoren kommen, die werden nichts zustande bringen. Deshalb ist es so wichtig, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst dich selbst nicht selig machen, du kannst dich nicht selbst erlösen, habe ich ja gesagt, an deine Schnürsenkel hochheben. Ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist kannst du dich von dir aus niemand lieben. Du liebst nur die, die dir sympathisch sind, die du magst. Aber wenn der Herr Jesus in deinem Leben ist, dann liebst du auch der dir nicht sympathisch ist, der dir auf die Nerven geht, der dir ständig aus der Reihe tanzt, den kannst du sogar besonders lieben. Ohne den Herrn Jesus kannst du nicht vergeben. Du kannst 100-mal sagen, ich vergebe, aber der Heilige Geist muss dir helfen, ich vergebe. Und dann ist es auch wirklich vergeben, dann ist es auch wirklich vergessen, dann ist es auch wirklich gegessen und auch wirklich aufgearbeitet. Du siehst, ohne mich könnt ihr gar nichts tun, sagt der Herr. Du kannst von dir aus nichts Gutes tun, ohne Jesus, ohne Heiligen Geist. Du kannst da dem ein bisschen was zuschieben, ein bisschen humanitäre Hilfe. Aber deshalb, ohne Liebe ist alles wertlos. Wenn du selbst verbrennst und alles hergibst, diese Liebe muss der Heilige Geist in dir bewirken. Diese echte Liebe, dass du das aus Liebe tust, nicht aus Idealismus. Idealismus ist keine Liebe. Erst durch deine Hinwendung an Jesus wird alles andere verändert. Er sagt, ich werde es machen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen in meinem Leben. Der Teufel ist der größte Förderer des Humanismus. Und deshalb blühen auch bei uns die ganzen humanistischen Bewegungen, die Friedensbewegung, die Psychotherapien, der Sozialismus und was es auch immer ist, die ganzen Ismen. Weil der Teufel das fördert. Mach dir. Edel und gut soll der Mensch sein. Du kannst ihn nicht veredeln. Du kannst dich ein bisschen anders frisieren, deine Haare färben. Aber du kannst dich nicht verbessern und gut machen. Wenn du ein Ferkel bist, bist du ein Ferkel. Wenn du ein Süfke bist, bist du ein Süfke. Wenn du ein Ehebrecher bist, ein Ehebrecher. Es sei denn, die Kraft Gottes kommt in dein Leben. Und als der Heilige Geist über den König Saul kam, war er ein anderer Mann. Wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, bist du eine andere Frau, ein anderer Mann, ein anderer Mensch. Der Teufel greift manchmal die Worte Jesu auf. Auch die Charismatiker, die werden auch manchmal vom Teufel geritten. und merken das nicht, weil sie sehr stark von Esoterik beeinflusst bist. Ich bin manchmal entsetzt, wie Charismatiker manchmal von der Esoterik beeinflusst sind. Jesus sagt, ihr werdet Größeres tun als dieses. Ihr werdet Größeres tun als dieses. Und deshalb, und dann kommt der Teufel und dann kommt, benutzt auch die Charismatiker, Geschwister, wir können Größeres tun als was der Herr Jesus damals getan hat. Aber wir vergessen, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Zuerst kommt Jesus, zuerst kommt die Gnade Gottes, zuerst kommt das Erbarmen Gottes. Und dann aus dem Erbarmen Gottes tust du Größeres, als was Jesus getan hat. Aber ohne Jesus kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Das treibt dich zur Verrücktheit. Größeres tun, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Bedenk einmal, ohne mich könnt ihr nicht tun. Und Johannes hat einfach gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Leute, lasst uns da nicht bluffen irgendwie. Ohne den Herrn kannst du gar nichts tun. Aber mit meinem Gott, Halleluja, kann ich über die Mauern springen. Kann ich das Unmögliche tun mit meinem Gott. Aber zuerst mal muss ich mit Gott klar sein. Mein Ich muss mit Gott identisch sein. Dein Wille geschehe. Und nur in Verbindung mit Jesus und dem Heiligen Geist, da geht's vorwärts. Dann hast du unbegrenzte Möglichkeiten. Aber alles andere, ohne den Herrn, ist es Strohdreschen. Satan wollte immer auch ohne Gott größer sein als Gott. Aber ohne den Bezug zu Gott konnte das Luzifer nicht größer werden. Er ist gefallen. Und da beginnt der große Fall bei so vielen Menschen. Alle, die einen persönlichen Gott ablehnen, sind ein Teil des Antichristen, enden beim Antichristen oder landen dorthin. Und das fängt dann so an, dass man sagt, Gott ist eine Kraft, Gott ist eine Energie, Gott ist eine neutrale Kraft, also für alle da, okay. Aber da kommen diese ganzen Philosophien, dieses Ist-Sein, Gott ist Ist-Sein, ich bin der ich sein werde, dieses Ist-Sein, da verdrehen sie dieses Ist-Sein und mit dieser Kraft versuchen sie sich verbinden, damit sie so sind wie Gott. Aber das ist letztendlich nichts anderes als pure Gotteslästerung. Man reduziert Gott auf einen sterblichen Menschen, auf was weiß ich, wer das sein will, also auf einen sterblichen Menschen. Man entpersönlicht Gott, man degradiert Gott, lenkt von Gott ab und man schafft Gott nach seinem Bild. Und das ist, was die Esoterik bewirkt. Und weißt du, was das ist, wenn man Gott nach seinem Bild schafft? Götzendienst. Und dann stellt man sich einen Gott vor, so wie dieses goldene Kalb, der soll uns jetzt vorangehen. Ich stelle mir das so vor. So, der soll uns mir vorangehen. Und das führt uns in den Abgrund. Das führt uns in die Wüste. Das bringt uns Krankheit. Das bringt uns Verderben. Wir können nur das Urbild Gottes in unserem Leben realisieren, wenn wir uns an Gott richten und sagen, Herr, ich bin nichts, du bist alles. Erfüll mich. Nimm meinen Körper, nimm meine Seele, nimm meinen Geist und erfüll mich mit deiner Herrlichkeit. Das ist Voraussetzung. Aber das ist zu bequem für viele. Lieber trainieren sie ein bisschen und verdrehen sie und versuchen dann irgendetwas zu schaffen. Jesus sagt an einer Stelle, ihr sollt euch nicht Meister nennen. Bedenke, schau die Esoterik-Szene. Meister, Guru, da wimmelt es nur davon. Ihr sollt euch nicht Meister nennen, denn nur einer ist euer Meister und das bin ich. Ihr sollt niemand von euch, auch Petrus nicht und Paulus nicht, Meister nennen. Wir sind Brüder, wir sind Geschwister, wir sind Diener Gottes, wir sind Werkzeuge Gottes, aber wir sind keine Meister. Meister ist er. Meister, warum konnten wir es nicht austreiben? Noch etwas. Mit dem Okkulten wird ein gutes Geschäft gemacht. Weißt du, ich habe jemanden vor einigen Wochen lächerlich gemacht, habe gesagt, diese Person war beim Channeling, also beim Kanalisieren auf Deutsch gesagt, also Stimmen hören und nach drüben sich versetzen lassen und hören, was da drüben los ist. Und dann sollte die Person Geld bezahlen. Seit wann brauchen Geister Geld? Habe ich gesagt, seit wann brauchen die Geld? Ein Geist braucht kein Geld. Ein Geist kann für mein Geld drüben nichts kaufen. Aber die wollen Geld haben. Die ganzen Leute, die irgendwie da als Wahrsager betätigen oder Geister befragen und so weiter, die wollen alle Geld haben. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Petrus kommt auch, als er diesen Lahmen heilt, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Du siehst also, umsonst. Das Reich Gottes ist umsonst. Und wenn du irgendwo Geld bezahlen musst, und in Esoterik musst du Haufen Geld blechen, da wirst du arm, wenn du das alles, das Reich Gottes erkaufen musst, bezahlen musst. Da brauchst du wieder ein Buch und da brauchst du dieses und da brauchst du wieder so ein Instrument und da brauchst du wieder so ein Mittelchen und da brauchst du wieder so ein Öl und da brauchst du wieder eine Salbe und da brauchst du wieder irgendeine Figur. Okkultismus. Jesus sagt seinen Jüngern, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Der Teufel lässt sich gut bezahlen, lebt auch gut, denn er ist von dieser Erde. Und deshalb, alles was von dieser Erde ist, ist materialistisch, auf Materialismus ausgerichtet. Wege zum verlorenen Ich. Satan spielt als Erzieher der Menschheit sich auf, egal wer das ist, diese neuen Menschen zu schaffen. Geschwister, lasst uns hütet euch vor Menschen, vor Philosophien, Ideologien, die den neuen Menschen erschaffen wollen. Ob es nun die Kommunisten sind, ob es nun die Zionisten sind, das wollen sie auch, Anfang des letzten Jahrhunderts, den neuen Menschen in Israel, da schaffen wir wieder was ganz Neues, diese neuen Menschen. Beim Kommunismus hat es nicht geklappt, dann haben sie dann dort probiert, diese neuen Menschen zu schaffen. Freimaurer versuchen das heute laufend, immer noch. In jeder Sitzung, da weißt du, bei dieser freimaurerischen Sitzung, da sitzt du da, jeder Depp kann erzählen, was er will, und dann musst du zuhören. Nächstes Mal bist du dran, und dann müssen sie dir wieder zuhören, auch wenn du Dummheiten verzapfst. Weißt du, Geduld lernen, sich veredeln lernen, und so weiter. Das ist alles so diese Veredelung. Nur auf Sympathie, das kocht in dir. Weißt du, das kannst du mir erzählen, dass du da geduldig zuhörst, wenn dann so ein Quatschkopf erzählt, da was weiß ich, was ihm eingefallen ist. Ich sage das jetzt mal so, aber das ist so, diese Selbstveredelung, Selbsterlösung, Selbstverwirklichung, das ist teuflisch. Neuen Menschen. Und weißt du, wenn der Teufel anfängt, die Menschen zu erziehen, der bringt die Leute in eine andere falsche Richtung. Der zieht die Menschen aber in eine falsche Richtung. Er hat die Menschen zur Herrschsucht erzogen. Und warum sind die Leute in diese Logen? Weil sie Macht und Autorität erwarten. Macht, also wie ein Komplott, Lobby. Verstehst du, es geht nur um Macht. Und genau das ist, was der Teufel erreichen möchte mit diesen ganzen Logen, ob nun Rotarier sind oder Lions Club sind oder welche Clubs auch immer sind. Das sind nur die Zubringer für die Freimaurer. Aber egal was es ist, also das sind so die Kleinen. Aber die werden da nur Macht geht's. Also die Lobbys, die besten Leute aus der Stadt immer, die sind zusammen und dann machen da ihre Geschäfte. Geht's um Herrschaftssucht, Habsucht, Genusssucht, Gewinnsucht. Guck mal, die ganzen Banker. Gewinnsucht. Nur ums Geld. Und das ist, und was wir lesen, ich sage euch, was wir lesen, diese ganzen Marketingbücher, das sind alles nichts wie positives Denken. Groß hinaus. Denn der Teufel führt die Menschen zu Eitelkeit und Egoismus und die werden verdorben und verdorbener. Nur Jesus und der Heilige Geist bringt es fertig, dass du dich selbst verwirklichst. Und weißt du, was der Heilige Geist in der Urgemeinde wirkt? Weißt du, was sie gemacht haben? Die haben alles verkauft. Und sie brachten alles zu den Apostelfüßen. Und sie hatten alles gemeinsam. Das war Sozialismus. Pur. Das hat Karl Marx nicht geschafft. Das war sein Traum. Da hat er seine Doktorarbeit darüber gemacht, über die Bergpredigt. Aber das kannst du ohne den Heiligen Geist nicht machen. Und wenn du das ohne den Heiligen Geist machst, wie Karl Marx, und dann die Bergpredigt ausarbeitest und dann damit promotierst, dann schaffst du den Kommunismus und niemand und keiner so viel Blut vergossen in dieser Welt, in diesem letzten Jahrhundert, als gerade über Kommunismus. Millionenweise sind Menschen gemetzelt worden, weil sie nicht dieser Ideologie des Sozialismus und Marxismus und Leninismus einverstanden waren. Und du siehst, wo das hinführt, in der Brutalität. Da geht man über Leichen. Selbstverwirklichung. Wir werden von allen Wahnvorstellungen befreit, wenn wir zu Jesus kommen. Von diesen ganzen falschen Götzen und Bildern und so weiter. Und dann entwickeln wir durch den Heiligen Geist eine wahre Persönlichkeit. Weißt du, zuerst einmal ohne Gott versuchen wir uns selbst zu verwirklichen. Ich denke nur an unseren Jakob. Dieser Jakob, der Patriarch, er versuchte auch, alles, mit allen möglichen Tricks, sogar den Vater zu belügen. Er hat versucht, seinen Bruder auszutricksen, um nur sich selbst zu verwirklichen, den Segen zu erreichen. Was ist gewesen? Der Schuss ging nach hinten los. Er hat sich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Und erst als er Gott begegnete, wurde aus Jakob Israel. Und überall, wo der Teufel uns nachhilft, da verschieben und verzögern wir alles um Jahre, Jahrzehnte. Jakob wollte unbedingt den Segen haben, und zwar eigenmächtig. Und genau das ist diese Selbstverwirklichung. Eigenmächtig, gib mir den Segen, verkauft mir, so schnell wie möglich. Und jetzt bist du zur Nachhelfen, die Mutter noch nachgeholfen und sein Leben hat sich um Jahrzehnte verzögert. Dein Leben verzögert sich um Jahrzehnte, wenn du versuchst, dem lieben Gott nachzuhelfen. Wenn du nicht mit Gott zusammenarbeitest, sondern eigenmächtig. Moses wollte eigenmächtig, er hatte die Berufung, der spürte. Und viele Menschen spüren ihr Charisma, ihre Berufung, ihre Erwählung. Sie spüren, ich bin zu dem Prophet, ich bin als Prophet berufen, ich bin als Messias berufen, ich bin als Erlöser berufen. Aber das geht so langsam. Es geht alles viel zu langsam. Und dann erwürgte den Ägypter und denkt, jetzt schaffe ich es, jetzt mache ich den Befreiung. Und was ist passiert? Er muss 40 Jahre in der Wüste und dort wieder lernen. 40 Jahre seines Lebens hat er nur verdorben, weil er sich selbst verwirklichen wollte. Er wollte den Messias, den Weltverbesserer spielen und hat nicht auf die Stunde Gottes gewartet. Dein verlorenes Ich findest du nur, wenn du dich Gott auslieferst. Noch ein paar andere Gedanken ganz schnell. Diese Reinkarnationslehre oder ja, der ganze Aberglauben der Reinkarnationslehre ist, man will sich selbst verbessern. Ich bin in Kalkutta bei Mutter Teresa an dieser Sterbeklinik, sitzt ein Bettler, weißt du, halb tot schon, dass er noch nicht in der Dying-Klinik eingeliefert wurde, habe ich mich gewundert. Sitzt da und wir wollten diesem armen Mann helfen. Da ein paar Dollar aus der Tasche gezogen, habe gesagt, nimmst du es, kauf dir was zu essen. Und dann sagt er, nein! Hat er nicht mal, der hat nichts gesprochen, nur mit der Hand gewirkt, nein, nein, nein. Und dann sagt jemand, der daneben stand, nein, wir dürfen ihm kein Geld geben, dann wird sein Karma zerstört. Dann muss er nochmals auf diese Erde kommen und dann nochmals büßen für das, was er, weil er von uns Geld angenommen hätte. Du siehst also diese verdorbene Lehre der Reinkarnation, so lange auf die Erde kommen, sich abarbeiten, abbüßen und so weiter. Das ist Lug und Trug vom Satan. Nach der Bibel wird jede Seele von Gott anders geführt, individuell, und wir leben nur einmalig. Der Mensch wird geboren, dann stirbt und dann muss er vor Gott treten. Das ist der Weg Gottes und dazwischen gibt es nicht viel. Und es liegt nicht an jemandem wollen oder laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Da ist Reinkarnation null und nichtig, liegt an Gottes Erbarmen, an der Gnade Gottes. Und das ist die wahre Rückführung. Und er ging gerechtfertigt von dannen. Der Heilige Geist versetzt uns in den Urzustand, wie Gott uns haben wollte, wie er uns geschaffen hat und was in unserem Leben falsch geworden ist. Der Heilige Geist hilft uns aufzuarbeiten. Du bist von Gott gewollt als du, nicht er und nicht wir und nicht jemand, als du bist gewollt. Du bist was Einmaliges, was Besonderes. Und wenn du zu Jesus kommst, wirst du deine Identität wiederfinden, deine wahre Identität. Und es ist so wichtig, dass du dann vor Gott stehst und sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist nur das Einzige, was Gott von dir wissen möchte. Herr, erbarm dich meiner. Und in dem Moment passiert das Wunder. Ohne Gottes Hilfe kannst du gar nichts, kannst dich nicht erlösen, kannst dich nicht selbst beherrschen. Probier einmal, so viele wollen abnehmen, eine Diät nach der anderen. Weißt du, du kannst dich beherrschen, aber letztendlich funktioniert es doch nicht. Und dann jedes Mal, wenn du fasten willst, also mir ging es so, dann hat meine Mutter am besten gekocht. Immer wenn ich fasten wollte, hat sie so wunderbar gekocht und es riecht dann und roch das so schön und so weiter. Und es ist so wichtig, dass wir von innen verändert werden. Wenn wir nicht von innen verändert werden, bleiben wir religiös, dann verwirklichen wir uns nicht. Weißt du, so viele Menschen versuchen sich selbst auf religiöser Ebene zu verwirklichen. Und ich nehme das Bild vom barmherzigen Samariter, dem Pharisäer und dem Leviten. Weißt du, der Samariter ist von Gott verändert worden. Der hat Barmherzigkeit geübt. Der hat nicht Mitleid gehabt, Barmherzigkeit hat er mit dem Mann geübt. Und der andere war nur religiös. Oder die anderen waren nur religiös, sie gingen ihren Weg und so weiter. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen das Gesetz erfüllen. Soll und so weiter. Nein, barmherzig kannst du nur sein, wenn Gott dir barmherzig gewesen ist. Dann kannst du auch wieder anderen Leuten barmherzig gegenüber sein. Der Teufel versucht dich immer wieder zur Selbsterlösung zu verführen, mit allen möglichen Mitteln, damit er ja die Erlösung Jesu Christi zunichte macht. Und die Bibel sagt, wer das macht, achte das Blut Christi für unrein und Jesus für wertlos. Das positive Denken ist auch so eine Geschichte für sich selbst. Wenn du das Evangelium richtig begriffen hast, dann bist du richtig gepolt. In Amerika leiden so viele Menschen unter diesem Murphy-Syndrom und so weiter. Weißt du, denke positiv, lebe positiv und so weiter. Da werden die Menschen herzlos. Die werden kopfvoll und bauchvoll, aber herzlos. Und so du mit dem Herzen glaubst, das Herz ist wichtig. Dieses Murphy-Syndrom ist in Amerika ganz weit verbreitet. Und so weiter, mach Karriere, Ellenbogen, entfalte dich, verwirkliche dich und so weiter. Deine Einstellung ist wichtig. Egal, was die anderen sagen, bei Gott ist nicht egal. Weißt du, wenn du anfängst, vor Gott zu stehen, kommt das, der unter die Räuber gefallen ist. Und was ist mit dem? Ja, ich gehe in die Gebetsstunde, ich entfalte mich selbst. Aber was ist mit dem, der unter die Räuber gefallen ist? Wenn du Gott begegnet bist und Barmherzigkeit bekommen hast, dann wirst du Barmherzigkeit weitergeben. Wenn du Vergebung erlebt hast, wirst du Vergebung weitergeben. Wenn du Liebe Gottes erfahren hast, wirst du die Liebe Gottes weitergeben. Aber der Mensch glaubt, indem er versucht, sich selbst mit seinem Verstand zu erlösen. Das ist dieses ganze Murphy-Syndrom, sich mit dem Verstand. Du kannst dich mit dem Verstand nicht erlösen. Du findest zu deinem Ich über den Verstand nicht. Denn du kannst dich nicht verstehen. Du weißt nicht mal, wo deine Seele überhaupt sitzt. Kannst du mir sagen, wo deine Seele sitzt? Hier, 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 hier. Wo sitzt deine Seele? Bis heute wissen die Menschen nicht mal, wo die Seele sitzen. Sitzen sie vielleicht im Bauch? Weiß ich nicht. Wo sitzt deine Seele? Und jetzt willst du mit deinem Verstand dich zu entfalten? Und das Herz ist nur so eine Maschine, so eine Pumpe. Also das Herz, und gerade das Herz ist so etwas Geheimnisvolles, das wir bis heute noch nicht mal richtig ergründet haben. Wir haben nicht einmal die Muskeln richtig ergründet, geschweige denn das Herz. Der Mensch glaubt, er kann sich mit seinem Verstand sein Herz kontrollieren oder sein Herz bestimmen und so weiter. Der gottlose Mensch, der versucht mit dem Kopf sich zu verwirklichen, aber nicht mit dem Herzen. Das wahre Ich sitzt im Herzen und dort ist es verloren gegangen, verschüttet. Der Teufel versucht uns mit falschen, einfachen Versprechungen zu ködern, aber das Reich Gottes ist inwendig in uns, nicht draußen irgendwo, inwendig, im Herzen. Nicht in der materiellen Welt. Und deshalb, wenn du dich selbst verwirklichen suchst, suche nicht diese materiellen Werte, die haben keinen Wert. Habsucht, Genusssucht, Herrschsucht, das ganze Machtwahn. Das ist alles nur Abgott. Deine volle Veränderung deines Ichs passiert, wenn du anfängst, dich vor Gott zu demütigen. Oh, das ist so schwer, sich vor Gott zu demütigen. Und das ist, was den Luzifer entthront. Indem du dich bei Gott demütigst, findest du deinem Ich. Und er schlug in sich und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und das führt zu der Selbstverwirklichung, der göttlichen, biblischen Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung ohne Gott führt dich, wenn du nicht aufpasst, zu Lähmung aller möglichen Elemente. Du hörst nicht mehr richtig, siehst nicht mehr richtig, deine Entscheidungsfähigkeit lässt nach. Du denkst nur noch, was dir Vorteil bringt, was habe ich dabei, was springt mir dabei raus. Fixierst dich nur auf dich, wirst ich-süchtig, eine andere Sucht, und genauso schlimm wie die Drogensucht. Satan versucht dich zu verdrehen und du, pass auf, was jetzt rauskommt, du kommst jetzt vor das Gericht und so weiter, du bist ein Egoist und du merkst jetzt, Mensch, und da geht bei den meisten Leuten geht die Ehe kaputt, geht die Familie kaputt, geht alles Mögliche kaputt, nur weil sie sich nur auf sich fixieren, nur auf sich schauen, nur sich wichtig nehmen und da kommt dieses ganze Verderben und alles andere ist nicht gewollt und nicht erwünscht. Und weh, wenn einer mit negativen Gedanken kommt, wird jemand, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das erlebe ich sogar bei Pfingsten und Charismatikern. Nein, 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 nein. Das ist nicht von uns. Weißt du, derjenige, der an Gott glaubt, der kann auch das Negative verkraften. Der kann sogar die Bösen tragen, sogar die Sonderlichen tragen, sogar die Komischen tragen. Du sollst sogar, Paulus schreibt da in einem Brief, du sollst sogar die Komischen, der verwendet ein ganz tolles Wort dabei. Die sonderlichen Chefs, die kannst du sogar lieben, du kannst sogar die segnen und dafür beten. Und Paulus schickt sogar den Onesimus zurück zum Philemon und sagt, geh zurück und dien deinem Herrn. Du siehst also diese Geschichte, auch diesen Sonderlichen. Und das kann ein Mensch, der nur sich selbst verwirklicht, nur an sich selbst denkt, nur sich selbst auf die Schulter klopft und nur sich selbst wichtig nimmt und sich selbst ernst nimmt, der kann nicht diese Sonderlichen lieben. Der kann seinen Stand nicht annehmen. Paulus sagt, wenn du als Sklave, natürlich müssen wir nicht, aber wenn du als Sklave bekehrt bist, bleib als Sklave. Versuch da nicht, was anderes draus zu machen. Sei zufrieden, danke Gott und diene Gott, wie du berufen worden bist. Und niemand soll von sich mehr denken, als es ihm zusteht. Und das ist Einbildung. Warum ich das sage, ist, weil der Teufel uns belügt. Und ich will ganz schnell dir den Weg zeigen zu deinem verlorenen Ich, zu deinem verdorbenen Ich. Du sollst die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit ist, was dich frei macht. Im Psalm 119, da sind einige schöne Wahrheiten und Fakten, was dir hilft und weiterbringt, dass du einfach Gott begegnen kannst und Gott schauen kannst und Gott erleben kannst und Gott erfahren kannst. Psalm 119, da heißt es mehrmals, ich könnte jetzt, Psalm 119 ist sehr lang, aber da heißt es immer wieder, ich will und ich werde und ich schaffe es und ich kann es mit Gott. Ich will mit Gott, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, ich will mein Leben meistern, ich will mein Leben schaffen und alles, was da drin ist mit Psalm 119, ich schaffe mit meinem Gott schaffe ich das Unmöglichste. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ich will ihm danken, ich will ihn preisen, ich will ihn anbeten, ich will ihn rühmen, ich will ihm dienen, ich will ihm nachfolgen, wo er mich hinführt und was er aus meinem Leben macht. Ich will Gutes tun und das kann ich nur von mir aus, wenn Gott in mir ist. Wenn ich von Gott erfüllt bin, von der Kraft Gottes. Und deshalb ist, Geschwister, so wichtig, voll des Heiligen Geistes zu sein, voll der Kraft Gottes zu sein, voll der Herrlichkeit des Herrn zu sein, nicht auf Menschen schauen und nicht sich an Menschen zu orientieren. Und was ist mit dem? Der Herr sagt, das geht dich nichts an. Der andere geht dich gar nichts an. Kümmere dich gar nicht um den anderen, kümmere dich um dich. Diese wahre Demütigung vor Gott, diese wahre Gotteserfahrung, dieses wahre Gotteserlebnis ist es etwas total anderes. Du schaust auf Gott, du erwartest von Gott, du stehst vor dem Herrn, du wandelst mit dem Herrn. Ich will mich an deine Ordnungen halten, ich will mich an deine Gebote halten. Das kannst du von dir aus nicht. Du kannst nicht an diese ewigen, universellen, wenn man das so sagen will, diese bleibenden, unveränderlichen Gesetze halten, wenn nicht der Heilige Geist dir hilft. Und weißt du, das Schöne der Selbstverwirklichung ist, und der Geist Gottes hilft unseren Schwachheiten. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten. Mein Ich ist so schwach. Oh Heiland, ich bin so schwach, ich kann's nichts. Und deshalb hat der Herr gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und überleg einmal, wenn du anfängst, ohne ihn was zu tun, es geht immer nach hinten. Also bei mir so, alles, was ich ohne Gott gemacht habe, ist der Schuss nach hinten gegangen. Alles, was ich ohne Gott gemacht habe. Diese ganze Selbstverwirklichung ohne Gott geht in die Binsen. Und deshalb, ich rate dir, vergiss das ganze Esoterik, vergiss das ganze Menschliche, vergiss das ganze, was die Leute üben mit Spiritismus, auch wenn spirituell das alles so klingt und das klingt alles so fromm. Christliche Wissenschaft versucht die Krankheit wegzureden, das ist alles nur Einbildung. Wenn ich krank bin, bin ich krank, muss ich gesund werden. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten, dass sie ihm die Hände auflegen, für ihn beten und ihn gesund machen. Und so weiter. Gott hat uns einen ganz klaren Weg gezeigt, wie wir geheilt werden können. Aber das ist alles Einbildung. Geschwister, lasst uns hüten von falschen Lehren, die uns in falsche Richtung bringen. Und dann gibt es eingebildete Gesunde. Und die gehen an zwei Krücken, was weiß ich, oder sitzen im Rollstuhl. Eingebildet, ich bin gesund. Eingebildete Gesegnete. Wenn Gott uns nicht segnet, Geschwister, sind wir vergeblich auf der Welt. Wenn Gott das Haus nicht baut. Deshalb, ich will segnen, die dich segnen. Und es ist auf Jesus gemeint. Nicht nur Abraham und nicht nur die Juden, auf Jesus. Also die Wege zum verlorenen Ich, was die Wege auch sein mögen, das musst du rausfinden. Gott führt jeden individuell. Keiner kann sich das aussuchen. Keiner kann Gott vorschreiben, Herr, so musst du mich führen. Jeder ist mit einem bestimmten Auftrag Gottes zur Welt gekommen, mit einem bestimmten Dienst zur Welt gekommen, mit einer bestimmten Berufung zur Welt gekommen. Und jetzt heißt es in einem Psalm, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, nicht was dein Kopf und nicht was dein Bauch wünscht, dein Herz. Du siehst also, wir müssen in der Mitte wieder, was dein Herz sich wünscht. Und weißt du, was dein Herz sich wünscht? Nicht das, was der Bauch sich wünscht und nicht das, was der Kopf sich wünscht. Zu diesem Psalm 119. Ich erhebe meine Hände zu dir. Ich will den Weg gehen, den du mir vorschreibst. Und weißt du, das Geheimnis des glücklichen, gesegneten Lebens ist, wenn du von Gott erfüllt bist, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich sage dir eines, der Wille Gottes ist immer gut. Wenn der Herr will, dass du ledig bleibst, bleibst du ledig. Puh, das ist egal. Und wenn der Herr will, dass du heiratest, wirst du heiraten. Und wenn der Herr sagt, so und so, dann wirst du das tun. Und weil du mit Gott einverstanden bist. Das Geheimnis der Selbstverwirklichung ist, mit Gott im Einklang zu sein, mit Gott einverstanden sein. Bist du mit Gott einverstanden? Ja, du sagst Amen, dieses Text sagt sich so leicht. Aber ist es wirklich auch so leicht, dass du mit Gottes Führung einverstanden bist? Warum bin ich Witwe? Warum bin ich ledig? Warum bin ich das? Warum habe ich keine Kinder? Warum habe ich zu viele Kinder? Alles Mögliche. Warum bin ich zu dick? Warum bin ich zu dünn? Warum habe ich das und warum habe ich das nicht? Deine wahre Identität ist, dass du weißt, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich bin dazu berufen, das ist mein Weg, den gehe ich. Und ich lasse mich nicht manipulieren, der Teufel versucht dich zu manipulieren, dass du was anderes bist. Du musst auf die Bibelschule, du musst Theologie studieren, du musst das, diese ganzen akademischen Grade erreichen. Johannes der Täufer hat all das nicht gehabt. Und viele, die Gott gebraucht haben, die haben das alles nicht gehabt und haben trotzdem Gott gedient, weil sie Gottes Weg gefunden haben. Und manche sind ausgeschickt worden in dem Auftrag der Missionsgesellschaft, aber die sind nie angekommen. William Carey, der in Indien Großes gewirkt hat, der wurde noch unterwegs, während er auf dem Schiff war, aus seiner Missionsgesellschaft ausgeschlossen. Also so einen komischen unterstützen wir nicht. Hudson Taylor, als er dann in China wirkte und sich einen Zopf wachsen ließ, damit er so aussieht wie die Chinesen und sich so kleidete wie die Chinesen und nicht wie die Engländer, haben sie ausgeschlossen, wir unterstützen dich nicht, weil du den Chinesen ein Chinese geworden bist. Aber er sagt, ich erreiche die Leute nicht anders. Ich muss den Chinesen ein Chinese werden. Aber du siehst, in dem Moment, wo die Leute nicht mehr in ein Schema reingepasst haben, haben sie bei Gott eingepasst. Haben sie Gott gefallen. Und wir müssen lernen, unsere Identität zu finden, unseren Weg zu finden, den Gott für unser Leben hat. Wenn du von Gott erfüllt bist, wirst du dich an den Wegen Gottes erfreuen und sagen, Herr, jeder Schritt ist ein Wunder. Eine wunderbare Sache, ein wunderbares Erlebnis. Jede Entscheidung ist eine Segensentscheidung für mich, wenn ich nur noch mehr davon hätte. Psalm 119. Ich will den Weg gehen, den du mir vorschreibst. Und ich gehe, weil du mit mir mitgehst. Eigentlich wird er dort gesagt. Du bist immer bei mir, Gott, und ich bin gern in deinem Gottesdienst. Wenn du von Gott erfüllt wirst, hast du immer Rückendeckung. Dein Ich wird von Gott gestützt und du wirst von Gott gepusht. Gott ist mit dir. Ich will deinen Weg gerne gehen. Gott, dein Weg ist der einzig wahre Weg und ist der einzige Weg zu mir selbst. Und ich habe festgestellt, wenn du den Weg Gottes gehst, kein Unglück wird dich treffen. Der Herr wird seine schützende Hand über dich halten. Aber Gott ist nicht verpflichtet, dich zu beschützen, wenn du nicht seinen Weg gehst. Da ist der Löwe da, da ist der Wolf da, da ist der Bär da, da ist der Teufel da, da ist alles da. Wenn du von Gott grünes Licht hast, als ich in Indien und Pakistan war, und das habe ich so deutlich erlebt, daneben 10 Kilometer weiter ist jemand erschossen worden. Und uns, wir haben mittendrin in der Hölle gepredigt, islamische Welt. Und zuerst mal nicht gewusst, darf man das? Ich war der erste weiße Missionar wieder nach vielen Jahren, der wieder in Karachi gepredigt hat. Und die Geschwister hatten Angst gehabt, waren nicht sicher, wenn jetzt ein Ausländer kommt. Aber der Raum war so gepfropft voll, dass die Geschwister gesagt haben, also wir nehmen uns die Freiheit, wir setzen die Lautsprecher zum Fenster raus, weil die Leute auf der Straße waren. Und zum ersten Mal, also nach langer Zeit, und der Gottesdienst wurde draußen auf der Straße übertragen. Ich konnte gerade so stehen und ein bisschen atmen. Das war auch alles. Also so voll war das alles. Und dann gehen wir raus. Und dann komme ich raus, dann kommt ein Kaffeebesitzer von nebenan raus. Pastor, Sie haben gut gesprochen. Darf ich Sie zum Kaffee einladen? Dann habe ich gesagt, darf ich dort mitgehen? Ja, sagt er. Also das ist einmalig, dass der dich einladet. Der war immer unser Gegner. Der war immer unser Gegner. Geh und sprich und so weiter. Und dann habe ich die Freiheit gehabt, der gesagt, hört mal, weil die haben keine Versammlungsräume in diesem Sinne als solches. Wir machen lieber Straßenversammlungen. Ich muss vorstellen, in einem islamischen Land, in Lahore, wo der Islam ganz groß ist, wo ich zwei, drei Jahre davor, da habe ich jemanden aus Lahore rausgeholt, einen Jungen, der zum Tode verurteilt war und der ist in der Schweiz. dann gekommen und habe den rausgeholt. Und der Bruder hat gesagt, weißt du, was in Lahore los war, als sie gehört haben, dass dieser Junge befreit wurde und dass der Junge rauskam? Da waren diese ganzen Mullahs auf der Straße, haben sich hingesetzt, verflucht sei, die unsere Regierung verflucht sei, dass sie diesen Mann laufen ließen. Hat angeblich Mohammed gelästert und so weiter. Mohammed wäre kein richtiger Prophet, hat er gesagt. Der dumme Junge, der nicht lesen und schreiben konnte, hat nur gesagt, Mohammed wäre kein richtiger Prophet und dergleichen. Und dann zu Tode verurteilt. Und dann darf ich das rausholen. Ich war gar nicht mal sicher, darf ich überhaupt nach Pakistan rein oder nicht, ob ich eine erwünschte oder unerwünschte Person war. Und dann habe ich in Lahore die schönsten Versammlungen gehabt, sogar mit Polizeischutz und mit Militär. Das ist eine schöne komische Sache, da predigt sich anders, wenn links und rechts Leute mit Maschinengewehr stehen und so große Kanonen haben und dann überall im Stadion verteilt sind und dann sind etwa 13.000 Leute im Fußballplatz, kein Fußballplatz, eine richtige Wiese, und dann haben wir dort Versammlungen gehalten und die Herrlichkeit Gottes war da. Wenn Gott grünes Licht gibt, dann hält dich niemand auf. Wenn Gott aber kein grünes Licht gibt, dann lass die Finger weg. Und als dann, glaube ich, letztes Jahr war, da habe ich Einladung gehabt nach Indien, habe auch schon das Fahrgeld beieinander gehabt und alles, und ich soll nach Indien gehen und ich habe gebetet und schon alles geplant und schon arrangiert und dann bete ich, beim Beten sagt der Herr, aber du wirst nicht nach Indien jetzt diesmal fahren. Es ist so wichtig, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes haben. Nicht unseren Dickkopf durchsetzen, jetzt fahre ich, ich habe das Geld schon, ich habe die Versammlung schon arrangiert, die Geschwister haben schon alles geplant und jetzt fahrst du. Nein, Gott hat mir gesagt, ich fahre nicht. Und dann habe ich abgesagt. Und dann waren sie sogar dankbar. Ich habe gesagt, Bruder, mal tut es, da ist so viel Radau und so viel Rabatz. Und weißt du, was da passiert ist? Da, wo ich hin wollte, war alles Hochwasser. Da kam die Regenszeit und war unerwartet. Und so wäre ich dorthin gefahren, hätte ich nur Trouble gehabt. Und selbst wenn ich Auto mit Allrad gehabt hätte, ich wäre nicht durchgekommen. Alles unter Wasser. Deshalb, wir sollen auf die Stimme Gottes achten. Die Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung und Selbstentwicklung ist mit oben verbunden, von oben geleitet werden. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Weißt du, von oben. Und das kann sein, weißt du, es ist schlimm. Da kannst du nicht immer alles machen, was du willst. Und da geht es auch nicht so, wie du willst. Und manchmal musst du Dinge tun, die paradox sind. Und mir ist es auch passiert, als der Jugoslawienkrieg, bevor er ausbrach, ein paar Monate, bevor der Jugoslawienkrieg ausbrach. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, Johannes, steigst ins nächste Flugzeug und fliegst nach Belgrad. Dort hast du einen Auftrag, dort in der Gemeinde in Jugoslawien. Ich habe aber immer noch keinen Auftrag. Ich weiß gar nicht, was ich tun sollte. Ich steige ins nächste Flugzeug, fliege hin und sage, Geschwister, Gott hat mich zu euch geschickt. Ich habe einen Auftrag von Gott. Ich weiß selber noch nicht, was es ist, aber es ist ein Auftrag. Und ich predige halt Bibelstunden dort in der Gemeinde, in Vinkovci und hier und da, also in Serbien. Und ich weiß immer nicht, es ist fast einer der letzten Abende vom Gottesdienst und ich habe immer noch nicht meinen Auftrag erledigt. Und ich hänge immer in der Luft, was ist Gottes Auftrag? Aber Gott hat zu mir, ich wusste genau, Gott sagte, steig ins Flugzeug, flieg nach Belgrad und du hast dort einen Auftrag. Und dann predige ich und dann gucke ich zum Fenster raus beim Predigen, da sehe ich eine Scheune. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, sag den Leuten, die sollen die Scheune kaufen. Musst du vorstellen, sie sollen die Scheune kaufen. Und dann sage ich, Geschwister, ich bin hierher gekommen, um euch den Auftrag Gottes zu sagen, kauft die Scheune, und zwar so schnell wie möglich. Habe noch Geld gesammelt, das restliche Geld, das ich dabei hatte, habe ich den Geschwistern gegeben. Kauft die Scheune so schnell wie möglich. Und die Geschwister haben dann getan, als Wort vom Herrn, sofort Geld gesammelt. Jeder hat das Ersparte hingebracht, die haben das Haus gekauft, ein Schuppen, eigentlich für Apfel und Ei. Aber für die war es viel Geld, für uns war es auch ein bisschen viel Geld. Und eine Scheune gekauft von nebenan und nichts passiert. Aber die haben kein Geld, um zu bauen. Und dann passiert, dass der Krieg ausbrach und eine amerikanische Bombe fällt rein in den Schuppen und in den Versammlungssaal und zerstört alles. Und was passiert? Die Amerikaner haben eine der schönsten Gemeindehäuser aufgebaut auf dem Grund von der Scheune und wo diese Versammlungsstätte war, eine der schönsten Häuser und so weiter. Das ist der Herr. Wenn Gott später, nachdem der Krieg vorbei war, und so eine schöne Kirche, hat bisher noch keine Freikirche, so ein schönes Gemeindehaus wie die, aber die hätten es nicht bauen können, wenn sie nicht die Scheune gehabt hätten. Selbstverwirklichung. Weißt du, das Leben ist ein Abenteuer. Das Leben macht Spaß, wenn du mit Gott lebst. Du weißt nicht, was morgen passiert, aber du weißt das, was passiert. Du weißt das, weil Gott mit dir ist, weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Ich will noch diese ganzen Worte aus Psalm 119, 32, der Herr schreibt mir den Weg vor. Psalm 119, Vers 45, ich werde frei von jeder Enge. Ich werde frei von jeder Enge. Wenn du mit Gott gehst, wirst du aus jeder Verklemmung, aus jeder Enge kommst raus, dein Horizont wird gesprengt, wirst du beweglich. Und dann Psalm 119, Vers 46, ich will dich vor Könige bringen und du sollst vor Königen mich bezeugen, vor hochgestellten Persönlichkeiten. Wenn du von Gott erfüllt bist, dann redest du zu Königen, zu Päpsten, zu Majestäten, zu Gewalten. Wenn ich so manche Heilige anschaue, die haben Gottes Auftrag gehabt, die haben nichts gehabt. Aber die haben Gott im Rücken gehabt. Die haben keine Lobby gebraucht. Aber die haben mehr Kraft gehabt, wie alle die Lobbys hatten, die hinter ihnen standen. Wenn Gott mit dir ist, kann niemand gegen dich sein. Erfüllt von Gott. Lass mich noch ganz schnell, vielleicht finde ich noch so einen schönen Vers irgendwo. Psalm 119, Vers 15. Ja, ist schön, ich will über deine Wege nachdenken, deine Wege erkennen. Und die Erkenntnis Gottes erleuchtet mich. Dann Psalm 119, Vers 16, ich will Freude haben an deinem Wort. Und das Schönste für mich ist, wenn ich mich vorbereite. Und ich, weißt du, wenn du von Gott erfüllt bist, dann musst du nicht groß meditieren. Weißt du, nachdenken. Das kommt, das wird dir gegeben. Und je weniger du nachdenkst, desto mehr wird dir gegeben. Das ist ein Geheimnis. Ich will dein Wort begreifen, dein Wort erfassen. Hier, ich will Freude haben an deinem Wort, an deinen Ordnungen. Wenn du voll bist vom Wort Gottes, dann musst du dich krampfhaft auf irgendein Mantra warten oder irgendeinen Hokuspokus oder sonst irgendetwas. Das wird dir gegeben. Das kommt zu dir. Und das Wort des Herrn kam zu mir. Geschwister, und das ist, was wir brauchen. Das Wort Gottes muss zu uns kommen. Das Wort Gottes erging an den Propheten. Sprich und sag und so weiter. Du brauchst diese Berufung Gottes und die Befähigung Gottes. Gott will dich gebrauchen als ein Instrument. Gott will dich gebrauchen als ein wunderbares Instrument und so weiter. Aber du musst dich Gott zur Verfügung stellen. Das ist alles. Das ist diese Verwirklichung des Ichs. Das Instrument ist wertlos, wenn der Spieler nicht da ist. Das Instrument ist wertlos, wenn der Spieler nicht da ist. Dieser Musikus muss kommen. Dieser Herr, der das kann. Es ist eine Geschichte, irgendwo ist passiert, ist in einer Kirche und dann ein Schüler übt das am Harmonium, an der Orgel, Kirchenorgel, übt und so weiter, so Stück vom Beethoven oder Bach. Beethoven und Bach, ich kann es jetzt nicht genau sagen, welcher dieser Künstler war, es war einer mit B. Also Bach oder Beethoven, übt und spielt und dann kommt so ein Herr vorbei und hört, wie dieser junge Schüler spielt, sagt er, darf ich mich mal ans Harmonium, an diese Orgel setzen? Nein, ich darf niemand hier erlauben zu spielen. Ich spiele, ich bin der Organist hier. Und dann sagt er, nein, mein Herr, lass mich mal probieren. Sie probieren da ein Stück, ich will mal sehen, wie das hier auf dieser Orgel klingt. Und dann setzt sich dieser, entweder Bach oder Beethoven, setzt sich und fiel und der Junge fällt fast in Ohnmacht. Wer sind Sie denn? Sagt, ich bin der Komponist von diesem Stück, das Sie gerade probieren. Ich bin der Komponist von dem Stück, das Sie gerade probieren zu spielen. Lass den Meister, dass er dieses Stück an deinem Leben spielt, das er für dich und für dein Leben komponiert hat. Das ist für dich komponiert, ein besonderes Stück. Und dann fällst du in Ohnmacht. Da wirst du wie betrunken. Und das war er. Er sagte, bitte spielen Sie noch. Aber zuerst mal hat er nicht erlaubt zu spielen. Und das ist Selbstverwirklichung. Erlaub den Meister, an deinem Instrument zu spielen. Amen. Wir stehen auf und wir gehen in die Gegenwart Gottes. Beten den Herrn an. Öffnen uns für Gott und sagen, Herr, benütze mein Instrument zum Lob deiner Herrlichkeit, deines Preises. Oh, damit dein Name groß wird, dein Ruhm vermehrt wird. Oh Herr, verherrliche du dich durch mein Leben heute Abend. Wir heben unsere Hände zum Himmel und sagen, Herr, verherrliche du dich. Oh Gott, übernimm du das Instrument. Übernimm du die Orgel. Übernimm du das Klavier meines Lebens. Übernimm du die Saiten meines Lebens. Und verherrliche du dich, Vater im Himmel. Oh, lass, dass dein Geist weiterspielt. Oh Herr, wir machen den Anfang. Wir geben dir die Erlaubnis. Wir geben dir das grüne Licht. Und du machst weiter, Herr. Und wir hören zu, was du aus unserem Leben machst. Halleluja, Halleluja. Lass den Meister an dein Leben dran, heute Abend. Michelangelo ging da in Florenz spazieren und er sah einen Steinblock und dieser Steinblock, der war vermurkt, ein Fachmann hat versucht, sich dazu zu betätigen und hat irgendwie diesen Stein vermurkt. Dann sagt er zu dem Besitzer, könnte ich diesen Stein haben? Hat den Stein angeguckt, nimmt diesen Steinblock und nimmt diesen Stein und dann hämmert er da drauf und arbeitet dran und dann später, als das Stück vorgestellt war, das war der junge David, was er draus gemacht hat. Und dann sagen die Leute, was hat er doch aus dem gemacht? aus diesem vermurksten Steinblock. Was hat er da draus gemacht? Und lieber Heiland, unser Leben war auch vermurkst. Und jetzt hast du dich betätigt. Du bist dieser große Michelangelo. Du bist dieser große Meister. Und was machst du aus unserem Leben noch? Oh Herr, wir bringen dir unser vermurkstes Leben. Und Herr, du machst aus dem, was vermurkst ist, was Wunderbares. Und dass die Leute stehen und staunen und sagen, was hat er doch aus dem draus gemacht. Halleluja, das ist mein Gebet. Oh Herr, bring noch Menschen auch in den nächsten Heilungstagen, wenn Billy kommt und die anderen Geschwister kommen, dass Menschen hier gesegnet werden, dass Menschen hier verändert werden, dass Menschen hier bekehrt werden. Halleluja. Und beim Billy haben wir etwas Interessantes erlebt, All die Jahre, ich habe schon 10 Jahre ihn hier bei mir in der Gemeinde. Und ich erlebe ganz besonders, dass Männer sich bekehren, ältere Männer. In den Veranstaltungen von Billy, da bin ich mal so die Liste durchgegangen, geguckt, wer kam hier zum Glauben, sind alles ältere Männer. Oh, lieber Heiland, schick Männer und Frauen, die gerettet werden, auch in den Tagen von Billy. Und Billy hat immer so eine Angewohnheit, dass gegen Ende 8:45, wer will sein Leben Jesus geben? Also und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir beten, dass Menschen gerettet werden. Das ist mein Gebetsanliegen. Dass Menschen nicht nur geheilt werden. Was nützt die ganze Heilung? Die Heilung nützt nichts, wenn die Seele nicht geheilt wird. Wenn der Mensch, der innere, wendige Mensch nicht wiederhergestellt wird. Herr, stell du die Menschen wieder her. Innerlich und äußerlich. Das ist mein Gebet. Und benütze dir auch die Predigt heute Abend zur Wiederherstellung deines Reiches im Leben vieler Menschenherzen. Danke, Jesus. Amen.